Hedgefonds. Was ist das genau? Was bringt mir das? Und was sagt die Wissenschaft dazu? Hallo und herzlich willkommen bei Aktien mit Kopf, finanzielle Freiheit durch logisches und rationales Denken. Mein Name ist Kolja Barkhorn und das ist immer noch der Podcast von Privatanlegern für Privatanleger. Es geht mir wieder richtig gut. Ich hoffe, euch auch an diesem Montagmorgen. Ich war schon wieder trainieren, geht langsam wieder richtig nach oben. War heute Morgen bei den Kniebeugen schon so bei 90 Kilo langsam angekommen. Und darum geht es natürlich hier in diesem Podcast nicht, sondern es geht um Hedgefonds heute. Die habe ich mal genauer unter die Lupe genommen, habe den gestrigen Tag wieder sehr viel mit Recherche, mit Studien, mit Lesen und so weiter verbracht. Tausende Notizen gemacht und die will ich euch heute in möglichst ansprechender Form wiedergeben. Je nachdem, wo ihr diesen Podcast gerade hört, solltet ihr euch natürlich trotzdem auf den Verkehr konzentrieren oder auf die Arbeit oder auf euer Studium. Ja, also den Podcast am besten bei Tätigkeiten hören, wie zum Beispiel dem Workout oder dem Gassi gehen oder dem, ja, irgendwie in der U-Bahn sitzen, was auch immer es ist. Aber ihr seid ja verantwortliche Investoren und Menschen. Deswegen fange ich auch jetzt gleich an, direkt nach unserem Review von letzter Woche. Hier hat mich eine weitere Rezension bei iTunes erreicht. Und zwar von Pat. Er schreibt: "Ich bin jetzt schon seit langem ein Abonnent von Kolja auf YouTube und höre mir auch regelmäßig die Podcast-Folgen hier auf iTunes an. Alles in allem sind die Podcasts immer sehr gut recherchiert und bringen die Sache auf den Punkt. Es wird nicht lange drumherum geredet und auch unkonventionelle Meinungen werden vertreten. Manchmal finde ich kleinere Fehler in den Podcasts. Das ist aber völlig normal und nicht unbedingt schlecht aus meiner Sicht." Okay, danke für die Rezension und ich bitte euch auch immer fleißig Rezensionen abzugeben für diese Podcast-Episoden. Sowohl negativer als auch positiver Natur sind durchaus erwünscht. Wenn konstruktiv ihr irgendwas zu kritisieren habt, bitte benennt immer, was ihr konkret meint, weil sonst weiß ich ja gar nicht, was ich in euren Augen falsch gemacht habe. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel kleinere Fehler findet in den Podcasts, dann bitte immer mit dazu schreiben, was ihr konkret meint. Ja, das ist ganz wichtig, wenn man mit Zuschauern interagiert oder mit Zuhörern, für euch und auch für mich. Ja, das heißt, wenn ihr kritisieren wollt, dann macht das bitte, aber konzentriert euch darauf, dann auch das zu benennen. Das heißt, hier habe ich auch letzte Woche eine 2-Sterne-Bewertung bekommen von jemand, der gesagt hat, es kommt zum Teil zu absurden Simplifizierungen, tendenziösen Aussagen über Ethnien und Berufsgruppen. Ja, das ist jetzt nicht so eine Rezension, mit der ich sehr viel anfangen kann. Das heißt, bitte lieber Wiederholer oder wie du heißt bei iTunes, nenne doch konkret die Podcast-Episode und den konkreten Fall, worüber ich gerade gesprochen habe, damit ich das gegebenenfalls nachprüfen und korrigieren kann. Wenn man aber einfach nur schreibt, das ist so und so, dann kann ich natürlich damit wenig anfangen. Ansonsten war es das jetzt fürs Intro und jetzt erstmal die spannende Frage, ja, Hedgefonds. Was ist das eigentlich genau? Nun ja, es gibt keine einfache, einheitliche Definition, wie zum Beispiel, was ein Handy ist oder ein Glas, ja, oder ein Kakao. Ein Hedgefonds und der Name kommt ja aus dem Englischen von Hedge. Und wenn wir uns jetzt mal angucken, was heißt denn dieses Wort Hedge? Ja, das heißt nicht übersetzt irgendwie Heuschrecke oder so, ja, auch wenn es für viele natürlich gleichbedeutend ist mit Hedgefonds, sondern Hedge steht eigentlich für absichern. Okay, das heißt Absicherungsfonds. Hier hört man also aus dem Namen heraus, dass hier irgendetwas abgesichert werden soll. Vielleicht irgendeine Rendite, vielleicht irgendwie ein gewisser Verlust, dass also sozusagen der Fonds nicht in die Verlustzone kommt. Generell gibt es aber hier keine einheitliche Definition von den Fonds, aber es gibt sehr viele gleiche Merkmale von Hedgefonds darüber, was sie tun, was sie nicht tun, was sie dürfen, was sie nicht dürfen. Und wenn wir hier nachschauen, dann werden wir auch schon direkt schlau. Am Anfang könnte man natürlich auch sagen, ganz zynisch, ja, was sichern diese Fonds ab? Ja, auf jeden Fall die Rendite der jeweiligen Hedgefondsmanager. Die sind hier immer wieder auch mit Skandalen verbunden. Ihr kennt die ganzen Filme, ja, ihr kennt vielleicht auch die Story von Helmut Kiener. Ja, das war ein deutscher Hedgefondsmanager, der dann abgerutscht ist in eine etwas illegale Welt und dann auch eine Haftstrafe abgebüßt hat. Könnt ihr euch mal bei Wikipedia durchlesen. Das ist eine ganz interessante Geschichte. Ich verlinke euch den Artikel mal in den Shownotes. Ja? Grundsätzlich aber, ja, ich hatte ja schon gesagt, es gibt keine einheitliche Definition von Hedgefonds, aber was der Hauptunterschied ist zwischen Hedgefonds und normalen Aktienfonds, ist, dass Hedgefonds nicht in den OGAW-Richtlinien enthalten sind. Das heißt, Hedgefonds sind viel weniger reguliert als normale Fonds. Das bedeutet nicht, dass ein Hedgefonds automatisch dadurch illegal ist, sonst würde es ja nicht existieren, aber er ist viel weniger reguliert als normale Publikumsfonds. Was bedeutet das? Nun ja, also ein Hedgefonds kann beispielsweise in viel mehr Anlageklassen oder Assetklassen investieren als ein normaler Publikumsfonds. Der kann von der Strategie her ganz andere Dinge machen als ein normaler Aktienfonds. Das heißt, Leerverkäufe zu tätigen. Ja, das heißt, Short Selling. Also im Prinzip, was passiert bei einem Leerverkauf genau? Man wettet darauf, dass eine Aktie nicht steigt, sondern fällt. Das heißt, du suchst dir eine Aktie raus, wo du denkst, oh, die wird bestimmt, die ist total gehypt. Nehmen wir mal Nintendo als jetzt nicht mehr ganz aktuelles Beispiel, aber du stellst dir vor, boah, Nintendo ist viel zu krass gehypt, die wird bald wieder richtig senken. Dann, ja, werde ich die im Endeffekt jetzt mal shorten. Jetzt denkst du dir, wie soll denn das gehen in der Praxis? Nun, in der Praxis funktioniert das so, dass du dir im Prinzip die Aktie, bleiben wir jetzt mal bei Nintendo, leist von einem Broker. Ja, das heißt, gegen eine gewisse Gebühr leihst du dir zum Beispiel 100 Nintendo-Aktien und diese verkaufst du dann zu dem aktuell, ja, deiner Meinung nach, zu hohen Preis am Markt. Okay? Dafür bekommst du dann eine gewisse Summe Geld, ja? Und dieses Geld hältst du. Beim Short Selling gibt es immer gewisse Fristen. Es gibt manche, da gibt es keine Fristen. Es gibt manche, da gibt es Fristen. Ja, dass du zum Beispiel ab einem gewissen Datum wieder die Aktien zurückgeben musst. Und dann wartest du bis zu dem Zeitpunkt, wo Nintendo wieder gefallen ist. Ja, und wenn sie dann gefallen ist, ist sie ja günstiger. Das heißt, du kaufst die Aktien dann wieder zurück am Markt zu einem viel günstigeren Zeitpunkt. Ja. Und gibst die Aktien dann dem Broker wieder zurück, die du dir geliehen hast. Und die Differenz, ja, weil du sie ja ganz teuer verkauft hast und günstig eingekauft hast, ist dann dein Gewinn. Und so kann man sich vorstellen, funktioniert dieses Short-Selling in der Praxis. Und ein Hedgefonds, der damit richtig berühmt geworden ist oder der auch die Hedgefonds-Branche insgesamt berühmt gemacht hat, ist der Quantum Fund von George Soros mit einer damals berühmten Wette gegen das britische Pfund. Das könnt ihr euch auch gerne mal bei Wikipedia noch durchlesen für die Cracks, die ein bisschen mehr noch Detailwissen dazu haben wollen. Eine weitere Sache ist, dass zum Beispiel ein normaler Publikumsfonds, also Publikumsfonds bedeutet immer, das ist ein Aktienfonds, in den jeder investieren darf. Ja, also gibt es hier keine Beschränkungen. Bei Hedgefonds gibt es diese Beschränkungen. Das heißt, häufig ist es so, dass du erst ab einer gewissen Summe von Kapital investieren darfst. Die sind also nicht für die Geringverdiener, ja, da kannst du auch nicht mal eben einen 25-Euro-Sparplan machen auf so einen Hedgefonds, sondern manche Hedgefonds kannst du zum Beispiel erst ab 50.000 Euro oder Dollar, manche erst ab 100.000, manche sogar erst ab 250.000 Euro Anlagekapital überhaupt kaufen, okay? Ein weiterer Unterschied ist der, was die Regularien betrifft. Hedgefonds können ein großes Klumpenrisiko eingehen und sie brauchen keine Diversifikation. Tatsächlich ist es so, dass viele Hedgefonds gerade eine ziemliche Konzentration fahren, ja, statt eine Diversifikation. Das heißt, ein Hedgefonds, der kann, wenn er will, ja, all sein ganzes Kapital, und das ist eine Menge, zu den Statistiken kommen wir gleich noch, theoretisch in 100% Immobilienaktien von nur 5 Aktiengesellschaften insgesamt investieren, wenn er will. Das heißt, er kann hier ganz konzentriert das machen. Das kann ein ein regulierter öffentlicher Publikumsfonds nicht in der Form. Dann Leerverkäufe hatte ich gerade schon erwähnt und auch der Handel auf Pump, also mit zusätzlichem Fremdkapital, wobei das nicht viele Hedgefonds machen. Es gibt natürlich immer wieder welche, die sowas auch machen, aber laut den Studien und Statistiken, die ich mir angeguckt habe, ist das zwar die Möglichkeit, ja, aber viele Hedgefonds machen das nicht oder nur sehr spärlich. Das heißt, ja, Geld leihen und damit Aktien kaufen auch möglich. So, bevor wir jetzt zu ein paar allgemeinen Statistiken kommen und wie viele Hedgefonds es eigentlich gibt und wie viel Geld eigentlich so drin liegt, nochmal ein weiterer Unterschied zwischen normalen Fonds und zwischen Hedgefonds, der ganz, ganz, ganz wichtig ist, und zwar was die Liquidität betrifft. Hier ist es so, dass bei vielen Hedgefonds auch eine sogenannte Lock-in-Periode Pflicht ist. Das heißt, du kannst, wenn du deine hohe Summe an Geld investiert hast, diese auch nicht einfach wieder abziehen, wie beim normalen ETF oder beim normalen Aktienfonds, sondern es gibt in der Regel Lock-in-Perioden von einem halben Jahr oder einem Jahr, die sind also in der Regel nicht so liquide wie normale Aktienfonds. So, jetzt habe ich hier schon einige Unterschiede zu normalen Fonds gegeben, habe aber noch nicht so wirklich jetzt so die Strategien von Hedgefonds erklärt, und darauf komme ich jetzt mal kurz. Das heißt, was bedeutet eigentlich diese Absicherung? Nun, viele Hedgefonds haben den Anspruch, dass sie egal in welcher Marktlage Geld verdienen für ihre Investoren. Das heißt, sie messen sich auch gar nicht unbedingt immer an irgendeiner Benchmark. Es ist ja bei normalen Aktienfonds zum Beispiel so, dass sie immer sich selbst an Benchmarks messen. Ja, manche schummeln da ein bisschen, aber dazu irgendwann später nochmal mehr. Und Hedgefonds, die haben häufig einen anderen Anspruch. Die sagen einfach, wisst ihr was, Leute, ist doch alles Quatsch mit S&P 500 und so weiter. Wir versprechen euch einfach, dass wir immer eine Rendite machen, vollkommen egal wann. Und diese kann auch mal kleiner sein, mal höher sein, mal ist sie nur ein bisschen mehr als Staatsanleihen, mal ist sie halt riesengroß. Und das ist sozusagen unser Versprechen. Ja, dann, was viele von denen auch machen neben dem Short-Selling, ist auch, dass sie halt natürlich mit Optionen und Derivatengeschäften sehr viel handeln können und machen können. Sie versuchen hier in der Regel, und Hedgefondsmanager insgesamt verdienen im Durchschnitt ziemlich gut. Das heißt, es ist auch ein Anreiz natürlich für sehr, sehr, sehr talentierte und kluge Leute, hier Hedgefondsmanager werden zu wollen und sich durchzusetzen gegen die harte Konkurrenz, die dann in einem spezifischen Fachbereich, ja, denken, sie haben ein Competitive Advantage, haben also einen Vorteil gegenüber anderen, was den Wissensvorsprung und so weiter angeht, und können hier Optionen und andere Derivate einsetzen, um eben über Renditen zu erzielen. Viele Hedgefonds setzen auch auf gewisse Events, ja, das heißt, sie spekulieren darauf, dass zum Beispiel notenbankpolitisch oder seitens Unternehmen beispielsweise irgendwelche Akquisitionen stattfinden oder Liquidationen stattfinden und wetten dann zum Beispiel auf gewisse Events. Ja. Ihr kriegt auch immer wieder so Nachrichten mit, zum Beispiel, dass irgendein Hedgefondsmanager eine Aussage trifft, die dann in der Öffentlichkeit aufgeschnappt wird. Hier nenne ich nur das Beispiel von Ströer aus diesem Jahr 2016, wo der ein Hedgefondsmanager angegeben hat, dass Ströer im Reporting ziemlich viele Fehler gemacht hat und viele Dinge nicht richtig und korrekt angegeben hat. Und das hat dann dazu geführt, dass diese Nachricht sich ziemlich schlagartig verbreitet hat und viele Investoren die Aktie verkaufen wollten und verkauft haben und dadurch der Kurs auch extrem nach unten gefallen ist. Hier ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt zu nennen, dass natürlich diese Behauptungen von diesen jeweiligen Hedgefondsmanagern gut begründet sein müssen in der Regel. Das heißt, sie können natürlich nicht einfach die Aktie leer verkaufen, ja, und vorher einfach irgendeinen Scheiß sagen, ja, um die Aktie im Prinzip nach unten zu bashen. Das sind in der Regel sehr gut begründete Angaben, die hier gemacht werden. Und meiner Meinung nach, ich habe sowohl den Bericht gelesen damals mit Jonathan zusammen, als er hier ein Praktikum gemacht hat, als auch die Erklärung von Ströer. Und unserer Meinung nach hat Ströer das immer noch nicht so ganz hundertprozentig aufgeklärt. Aber ich schweife wieder ab vom Thema. Also, Hedgefonds haben eine spezifische oder mehrere Strategien, Hedgefonds können sich auch untereinander extrem unterscheiden in der Art und Weise, wie sie halt ihre Überrendite erzielen wollen. Viele versprechen auch, dass sie geringere Volatilität haben, weil sie zum Beispiel über Derivate sich absichern gegen halt einen Kursverlust. Ja? Gibt es natürlich auch normale Aktienfonds, die das machen. Der Dirk Müller Fonds beispielsweise, der arbeitet ja auch mit Absicherung, um eine geringere Volatilität zu erzielen als der normale Markt oder ein normaler Index. Und jetzt mal so ein paar Statistiken kurz, bevor wir dann auf, so von der reinen objektiven Betrachtung mal auf die Analyse und auf die Bewertung von Hedgefonds kommen. Erstmal, nehmen wir doch mal ein paar Zahlen, Daten, Fakten. Ich habe hier den Komma aufgeschlagen, sein Buch. Und zwar da, das wurde im Jahr 2012 geschrieben, ist also schon ein bisschen älter. Und hier gibt er an, dass es insgesamt 10.000 Hedgefonds gibt weltweit, die meisten davon offshore angesiedelt, ja, und dass 2.000 Milliarden, warte mal, jetzt muss ich noch kurz nachgucken, ob Dollar oder Euro, 2.000 Milliarden US-Dollar an Anlagekapital in diesen Hedgefonds liegt, was damals 2012 circa 2% der gesamten, globalen Marktkapitalisierung war. Und das ist natürlich schon mal eine Menge. Und diese Zahlen haben sich jetzt, ich habe nochmal nachrecherchiert, aktuell sogar verändert. Ich habe hier nochmal, und da muss ich kurz nochmal durchgehen, ich habe hier nochmal einen Report von Preqin Global Hedge Fund Report von 2016. Und die haben am Anfang, ich verlinke euch alle Sachen dazu in den Shownotes, die ihr auf dem Aktien mit Kopf Blog dann auch nachrecherchieren könnt, wenn ihr wollt. Und hier steht für das Jahr 2015 3,19 Billionen Dollar sogar, ja, also das ist Trillion in Amerika, das muss man ja immer übersetzen, das ist ja Billion auf US bedeutet ja immer Milliarden, ja, und Trillion ist sozusagen Billionen, das heißt 3.000 Milliarden liegt also laut diesem Report aktuell in Hedgefonds, natürlich eine gewaltige Summe, allein im Jahr 2015 sind 70 Milliarden weitere US-Dollar in Hedgefonds geflossen, was ich aber auch noch richtig interessant finde, und dazu kommen wir dann später, wenn es um die Wissenschaft geht, dass insgesamt 829 neue Hedgefonds gelauncht wurden im Jahr 2015 und 695 Fonds geschlossen wurden. Das heißt, es gab einen Plus von 134 Fonds insgesamt, aber es wurden ziemlich viele Fonds auch geschlossen. Dazu dann später mehr. So, jetzt haben wir, ich hoffe, so ein bisschen mal erklärt, was sind so die Unterschiede zwischen normalen Hedgefonds und zwischen konventionellen Aktienfonds. Ja? Eine einheitliche, genaue, exakte Definition gibt es nicht, aber du weißt nun, dass es spezielle Strategien hier gibt, die angewendet werden. Das ist auch gewisse ganz markante Merkmale gibt, wie zum Beispiel, dass sie halt weniger reguliert werden, dass sie gewisse Strategien einsetzen dürfen, die normale Fonds nicht einsetzen dürfen, dass sie auch illiquider sind. Jetzt kommen wir mal so ein bisschen zu dem Thema, wie sieht die Lage eigentlich in Deutschland aus? In Deutschland gibt es aktuell circa 38 Hedgefonds. Und jetzt ist aber der spannende Unterschied. Ihr kennt ja Deutschland. Deutschland, das Land der Regulation oder Regulierung. Die sind alle von der BaFin überwacht, reguliert oder was auch immer man da genau sagt. Genau wie die normalen Publikumsfonds auch. Und die haben hier einige Einschränkungen. Das heißt, die 38 Fonds, Hedgefonds in Deutschland, die sind nicht so frei wie ein klassischer Hedgefonds, den ich gerade beschrieben habe, sondern weitaus stärker schon reguliert als normale Hedgefonds. Und wie man in Hedgefonds investieren kann, dazu kommen wir nochmal ganz am Schluss. Ja? Und ob ich selbst in Hedgefonds investiere. Kommen wir mal zu den Kosten. Ja? Jetzt kommen wir natürlich schon in sehr interessante Sphären. Komma schreibt hier in seinem Buch, und das habe ich auch in anderen Studien und Recherchen zu dem Thema Hedgefonds gefunden, dass es hier häufig dieses 2-20-Modell gibt. Das ist ziemlich interessant. Das heißt, es gibt bei vielen Hedgefonds eine laufende Verwaltungsgebühr von 2% pro Jahr. Ja, ich habe jetzt zum Beispiel mal euch einen rausgesucht. Das ist der Marshall Wace Tops UCI TS Fund. Ja, das ist sogar ein UCI TS Fund, sehe ich gerade. Ja, interessant. Aber 2,06% jährliche Kosten für den Anleger hat ein Fondsvolumen von 3,16 Milliarden. Ich verlinke ihn euch auch nochmal in den Shownotes. Das heißt, hohe Kosten im Vergleich zu, sogar im Vergleich zu konventionellen Aktienfonds und sogar im Vergleich natürlich erst recht zu ETFs, ja, die ja teilweise 0,2% TER haben, also eine zehnfache laufende Kosten ist schon ziemlich heftig und happig. Was jetzt noch dazu kommt bei Hedgefonds, ist hier in der Regel eine sogenannte Performance-Gebühr. Ja, das heißt, dass zum Beispiel ein Hedgefonds-Manager sich sagt, okay, passt mal auf. Also stell euch einmal vor, ich mache jetzt einen Hedgefonds auf für die Aktien mit Kopf-Community. Ja, und ich sage, okay, Leute, passt mal auf. Ich bin ein allgemeiner, sehr, sehr, sehr sozialer Mensch. Deswegen erlaube ich euch schon ab 25.000 Euro zu investieren bei mir. Und ihr zahlt auch nur läppische 2% Kosten. Ja, was ist das schon, Leute? Ihr müsst ja schon ein bisschen langfristig denken, ne? Und Expertise will halt auch bezahlt werden. Also, das sind nur 2%, was macht das schon? und dann will ich aber noch ein bisschen, weil ich ja davon überzeugt bin, dass ich so gut bin und den Markt so fulminant schlagen werde, möchte ich noch ein bisschen belohnt werden dafür, wenn ich gut abschneide. Ja, das bedeutet, ich möchte bei einer Rendite von über 5% für jeden zusätzlichen Prozentpunkt, den ich an Rendite mache, knöpfe ich euch nochmal 20% ab. Also ich meine, das ist jetzt nicht so viel, oder? 20%, also hört mal. Ja, also es ist ja eine extreme Arbeit. Da sind tausende von Wissenschaftlern, die ich hier angestellt habe dafür. Ich habe die neuesten Computer-Hightech-Programme am Laufen. Da sind ja wohl die 20% Performance-Gebühr vollkommen legitim. Gut, lasse ich mal die etwas ironische Art hier sein. Aber tatsächlich ist es so, dass also eine gewisse Renditevorgabe gemacht wird und dann gesagt wird, okay, bei einer Überrendite über diesem Ziel kriege ich nochmal 20% von eurem Anteil an mich. Und das ist dann auch der Grund, warum viele Hedgefondsmanager Milliardäre sind und sehr reich sind. Das heißt, wenn man mal ganz zurück an Anfang geht und fragt, was wird hier eigentlich abgesichert, dann wisst ihr, was jetzt als erstes abgesichert wird. Ja? So, ich will aber möglichst neutral bleiben, deswegen mache ich jetzt mal weiter und komme denn jetzt auch zu den aktuellen Studien, zur Wissenschaft. Und das liebe ich so, weil man hier von seiner persönlichen Meinung einfach mal so ein bisschen weggehen kann und sich angucken kann, okay, was sagen denn Leute, die das tatsächlich studiert haben, ja, und die nicht das nur studiert haben, sondern die es auch analysiert haben, und zwar möglichst neutral, möglichst ohne gewisse vorherigen Biases, also ohne vorgefertigte Meinungen und so. Und ich zitiere hier aus dem Buch immer noch von Gerd Kommer, Herleitung und Umsetzung passives Investmentsansatz für Privatanleger in Deutschland, auf der Seite 35. Und hier hat er mal einen Hedgefonds-Index, den HFRI und HFRX, ja, das sind so Global Hedgefonds-Indizes, verglichen mit einem, ja, mit einer 60%igen Staatsanleihen und 40%igen globale Large-Cap-Aktienverteilung. Ja, also im Prinzip so ein konservatives Weltportfolio. Der Aktienanteil 40% war hier 80% MSCI World, 20% Emerging Markets. Und die reale Rendite pro Jahr 1990 bis 2010, also hier 20 Jahre Betrachtungszeitraum oder 21 vielmehr, da haben die Hedgefonds-Indizes besser abgeschnitten, tatsächlich 8,3% reale Rendite im Vergleich zu nur 5,3% von dem Staatsanleihen- und Aktienportfolio. Dann die reale Rendite von 2001 bis 2010, 10 Jahre, hier haben die Hedgefonds-Indizes nachgelassen, haben jetzt mittlerweile nur noch minus 1,5% reale Rendite und der Hedgefonds, der Staatsanleihen-Aktien, das Depot hat 4,2% Rendite gemacht. Der Drawdown war, also der maximale Drawdown war bei den Hedgefonds weitaus höher, minus 40% seit 1990 und bei den konventionellen Fonds beziehungsweise bei dem Portfolio, was er hier aufgebaut hat, Staatsanleihen und Aktien minus 12% aufgrund des hohen Staatsanleihenanteils. Okay, das heißt, hier gemischte Ergebnisse. In den letzten Jahren scheinen Hedgefonds immer schlechter und schlechter abzuschneiden. Allgemein ist es natürlich so, dass es auch noch Dach-Hedgefonds gibt, also Fonds, die in mehrere Hedgefonds investieren. Dann entsteht natürlich eine noch kompliziertere, intransparente und höhere Kostenstruktur, was natürlich nochmal dann schwieriger wird. Weil allein schon diese 2% Kosten ist natürlich eine extrem schwierige Aufgabe, dann wieder über die Performance reinzuholen, um dann irgendwie besser als der Markt abzuschneiden. Hier mal ein ganz lustiges Beispiel. Im Jahr 2008 hat Warren Buffett eine Wette gemacht über $1 Million mit einer Managementfirma Protégé Partners, hoffentlich richtig ausgesprochen. Und zwar hat er gewettet, dass irgendjemand von denen halt 5 Hedgefonds nennen kann. Und dann, er sagt, er sucht sich einen raus, einen S&P 500 passiven Fonds, und nach 10 Jahren gucken sie dann, welcher besser abgeschnitten hat, und er wettet um $1 Million, dass der S&P besser abschneiden wird als jeder andere genannte Hedgefonds-Index. Jetzt haben die dann gesagt, okay, das schaffen wir locker, wir werden auf jeden Fall gegen dich gewinnen, Buffett, deswegen machen wir die Wette. Und aktuell ist es so, Buffett hat den Vanguard 500 Index Fund Admiral gewählt, und der hat seit 2008 eine Rendite von 65,76% gemacht, und die Gruppe an Hedgefonds, die sie ausgewählt haben, also seine Gegenpartei, die hat im Durchschnitt eine Rendite von 21,8% gemacht. Ja, also ein fulminanter Renditeunterschied von sage und schreibe fast 44 Prozentpunkten. Ist natürlich ein ziemlich krasses Ergebnis. Buffett begründet das auch natürlich unter anderem in den sehr, sehr, sehr hohen Kosten, die bei Hedgefonds und so weiter anfallen. Eine Studie, die ich euch auf jeden Fall noch verlinken werde für Leute, die mal richtig tief eintauchen werden. Ich habe die insgesamt, gebe ich zu, nicht komplett durchgelesen, sondern einfach nur die einzelnen wichtigen Teile mir rausgepickt. Ich weiß, es ist nicht die Art und Weise, wie man es eigentlich machen sollte, aber es war schon einfach nicht mehr Zeit dafür da. Das war jedenfalls die Studie von Ilya Dishev und Gwen Yu, ja, wurde auch veröffentlicht im Journal of Financial Economics. Und die sind, wenn sie noch, und erinnert euch an die letzte Episode zum Thema Fund Flow, ja, wenn man das noch mit berücksichtigt, also den Cashflow von den Investitionen in die Hedgefonds und den Outflow, dann kommen sie hier zum Ergebnis, dass die konventionellen Anleger in Indexfonds wie zum Beispiel S&P 500 oder so zwischen 3% und 7% mehr Rendite machen als Hedgefonds. Ja. Und das ist natürlich krass. Das ist einfach wirklich krass. Wenn ihr euch einfach mal vorstellt, mit diesem Anspruch, dass, und der Zeitraum war hier wirklich lang, der Zeitraum, den sie hier gewählt haben, war zwischen 1980 und 2010, also 30 Jahre, das ist jetzt nicht mehr unbedeutend. Und wenn man sich dann überlegt, dass hier einfach du einen passiven S&P 500 Fonds dir rauspickst und du dann im Prinzip besser abschneidest als bei so einem hochgepriesenen Hedgefonds, ist natürlich heftig. Aber vielleicht denkt dran, ganz am Anfang, diese Hedgefonds sagen sich, ja, wir haben vielleicht weniger Rendite als der S&P 500, aber dafür machen wir halt jedes Jahr wenigstens eine gewisse Mindestrendite von 1% oder so. Das heißt, für Leute, die halt sagen dann, okay, mir ist halt die ganz geringe Volatilität das Wichtigste überhaupt, ja, dann musste man wieder nochmal genau gucken, ob sie dieses Volatilitätsversprechen denn anhalten. Wenn ich mir jetzt die anderen Studien aber angucke und sehe, dass der Drawdown noch viel höher war bei durchschnittlichen Hedgefonds-Indizes, dann ist das natürlich auch hier nicht erreicht worden. Okay, mein Fazit daraus ist, und es waren jetzt wirklich einige Studien, ich habe nicht alle jetzt genannt, aber auch beim Komma sind ziemlich viele andere noch mit drin. Einige verlinke ich euch in den Shownotes. Es gab im Prinzip keine einzige Studie, die ich hier gesehen habe, die wirklich gesagt hat, okay, über einen gewissen längeren Zeitraum haben Hedgefonds outperformed, außer halt in dem Jahr von 1990 bis 2010. Ja, da haben sie tatsächlich besser abgeschnitten als allerdings nur dieses Portfolio, was der Komma hier zusammengestellt hat mit dem hohen Staatsanleihenanteil. Jetzt müsste man nochmal nachrichten. Kann da nochmal einer von euch gucken, wie ein ganz normales MSCI World, MSCI Emerging Markets Depot zwischen 1990 und 2010 abgeschnitten hat. Ja? Und das dann nochmal gegenüberstellen. Ich persönlich, ich halte mich weit fern von Hedgefonds. Erstens ist mir das Thema mit der Regulierung, also dass die einfach halt, die Regulierung an sich ist sozusagen nicht das, was ich als Problem sehe, also dass die unreguliert sind, weil als Anleger kann ich ja selbst mir aussuchen, ob ich hier investieren will oder nicht. Ja, ich bin also allgemein eher so ein Gegner von der Regulierung. Aber jetzt ist der springende Punkt, du musst halt genau die Kontakte dieser Hedgefonds kennen und genau wissen, wer das ist, in den du investierst. Weil viele Hedgefonds sind auch ziemlich intransparent, auch aus deren guten Grund, weil wenn sie eine überlegene Strategie haben, dann macht es ja keinen Sinn, diese jedem Anleger und allen Leuten die ganze Zeit mitzuteilen, weil sie sonst ja dann wirklich Schwierigkeiten bekommen, diese Strategie weiterhin auch outperformen zu nutzen. Aber ich selber, ich will ja wissen, wohin mein Geld geht, was damit gemacht wird. Vor allem ist mir einfach die Struktur insgesamt zu undurchsichtig. 2% Kosten zu zahlen pro Jahr, nur damit ein anderer halt Milliarden macht, ist mir viel zu viel. Und dann auch noch die Performancegebühr und so weiter und so fort. Die, wo ich noch nicht mal weiß, welcher Hedgefonds jetzt tatsächlich dann gut abschneiden wird und welcher nicht, da bleibe ich auf jeden Fall persönlich fern davon. Für die von euch, die aber investieren wollen, es gibt hier natürlich Möglichkeiten, auch abgesehen von großem Kapital direkt in Hedgefonds. Es gibt zum Beispiel sogenannte Hedgefonds-Zertifikate, ja. Zertifikate sind wiederum aber keine Sondervermögen, keine Aktienfonds. Das heißt, es ist eine Inhaberschuldverschreibung. Es ist im Prinzip von einer Bank einfach ausgegeben, zum Beispiel einer Commerzbank. Und im Prinzip kann man das vergleichen mit einer Art Anleihe, ja, aber die nicht im Sondervermögen liegt. Und dieses Zertifikat bildet dann zum Beispiel einen Basiswert ab, irgendeinen Hedgefonds-Index oder so. Und darüber könnt ihr natürlich mit einem Zertifikat schon viel liquider erstens, ja, investieren und auch mit viel wenig Geld. Viele Zertifikate kann man schon für 100 oder 200 Euro kaufen, ja. Aber hier kommt dann natürlich zusätzlich noch das Emittentenrisiko dazu. Ja, zusätzlich zu dem normalen Risiko von der Anlage. Es gibt sogar auch, und da verlinke ich euch nochmal einen Artikel von Morningstar, es gibt sogar auch ETFs auf Hedgefonds-Indizes, ja, oder auf gewisse Hedgefonds-Manager und deren Strategien. Ja, das könnt ihr auch nochmal da durchlesen. Das würde jetzt zu weit gehen, hier genau zu erklären, was die Unterschiede in der Abbildung von diesen ETFs sind und wie sie halt diese Hedgefonds abbilden. Aber ich denke mal, wir haben jetzt wieder allgemein genug gelernt zum Thema Hedgefonds. Ich gucke gerade noch, ob ich was vergessen habe. Zu dem Thema Studien schreibt Komma noch, dass viele von den Angaben, genau, das ist vielleicht noch ein ganz wichtiger Punkt, viele von den Angaben halt, die gemacht werden seitens der Performance von Hedgefonds, nicht vertrauenswürdig genug sind, weil diese Abgaben komplett freiwillig sind. Ja, das heißt, die müssen ihre Renditeangaben gar nicht irgendwo groß reporten. Und da weiß man natürlich, okay, wie survivorship bereinigt sind die? Ich hatte am Anfangs ja euch mitgeteilt, dass halt fast genauso viele Fonds geschlossen wurden letztes Jahr, wie neu dazukamen, und dass hier ein gewisser Survivorship-Bias bei der Rendite vorherrscht, ist wahrscheinlich anzunehmen. Natürlich kann man das jetzt nicht so einfach beweisen, aber es ist anzunehmen. Und dann ein sehr interessanter Punkt, kannte ich vorher noch nicht, den sogenannten Backfill-Bias. Ziemlich interessanter Punkt. Den habt ihr wahrscheinlich auch noch nie gehört. Ganz interessant, manche Hedgefonds-Managers, Hedgefonds-Gesellschaften, die testen erstmal eine Strategie. Ja, ist ja auch logisch, wenn du erstmal jetzt, bevor du deinen Ruf und alles riskierst, willst du erstmal gucken, okay, wir nehmen an, wir können den Markt schlagen oder wir können ein gutes Ergebnis erzielen. Jetzt lass uns das nochmal testen, zum Beispiel mit 10 Millionen oder mit 20 Millionen oder so. Ja? Und dann merken sie, oh, das funktioniert aber richtig gut jetzt. In den nächsten 6 Monaten. Stellen wir mal an, wir nehmen diese Periode von 6 Monaten. Hat richtig gut funktioniert. Haben 55% Rendite gemacht. Ja, okay. Andere Tests hingegen laufen nicht so gut. Okay. Und jetzt, was ist dieses Backfill-Bias? Nun, dass sie in dem Moment, wo sie dann den Test abschließen von einem erfolgreichen Fonds und sagen, okay, jetzt könnt ihr investieren, ihr ganzen institutionellen Anleger auf der Welt, ihr ganzen privaten, reichen Anleger, die zu viel Geld haben und ein bisschen davon bei uns deponieren wollen, jetzt könnt ihr auch investieren, bumm, und ab jetzt gilt im Prinzip dann auch der klassische Hedgefonds dann los. Und jetzt kommt das Interessante, die rechnen dann später, deswegen auch Backfill, rechnen sie später die Rendite ihrer Testperiode einfach mit rein, obwohl es natürlich für den Anleger keine Rolle spielt, was der am Anfang für eine Rendite gemacht hat, weil ich steige zu dem Zeitpunkt ein, wo ich einsteige. Und das natürlich dann, also ich würde persönlich sagen, das ist Betrug. Ja, das ist einfach Vorgaukeln von irgendeinem Mist. Das an dieser Stelle hatte ich noch vergessen zu erwähnen. Ansonsten aber, ja, bin ich gespannt, was ihr zu Hedgefonds sagt. Seid ihr sogar selber investiert oder habt ihr vielleicht Interesse in Hedgefonds zu investieren? Ich persönlich, ich halte mich da fern von, aber ich hoffe, ihr habt jetzt so einen besseren Überblick bekommen über die Industrie, über die Strategien, über die Regulierungen. Und ja, dann würde ich mal sagen, war es das auch schon für diese Woche im Podcast. Hat mich riesig gefreut, wenn du bis hier das Ganze angehört hast. Und ich würde sagen, hören wir uns beim nächsten Mal. Rationale Grüße, dein Kolja Barkhorn.